Glitter from outer space.
Glitter from outer space. Hello, Earthlings.
Greetings,
Earthlings, genau. Glitterbrains, Hörer und Hörerinnen. Wie ihr gehört habt, ist das Intro anders. Und es ist anders, weil mein kleiner Synthesizer, der Mikrofreak, heute Morgen, nachdem ich ihn länger nicht eingeschaltet hatte, alle seine Presets vergessen hatte. Und dann habe ich den wieder an den Computer angeschlossen und die Presets nochmal reingespielt, aber jetzt klingen die Presets irgendwie anders. Keine Ahnung. Vielleicht bleibt das jetzt so oder vielleicht kriegen wir jedes Mal ein anderes Intro.
We shall see.
Ja. Aber es ist auch irgendwie mit Technik, ist das immer so, wenn man die dann eine Zeit lang nicht benutzt, ne, und nicht so in ständiger Anwendung hält, dann vergisst auch Technik. Dann flippen die Bits, dann setzt sich da Feenstaub an und irgendwie, das mögen die nicht, wenn man die nicht länger nicht einschaltet.
Ja, du musst deinen technischen Geräten auch ein bisschen Liebe geben, Huckel. Nicht immer vergessen. Die wollen auch mal hier und da mit den Fingern über die Tastatur gestrichen bekommen.
Oh, aha.
Oh Gott, dann das zum frühen Morgen.
Ja, Letty und ich
guten
sind...
Guten Morgen, Huckel.
Guten Morgen, Letty. Ja, wir sind wieder irgendwie 7:30 irgendwie und schon vorher natürlich schon wach. Weil unsere Folgen...
Das mit dem Wach würde ich in Frage stellen. Ja, aber ja, wir sind da.
Wir sind da. Aber ja, unsere Terminkalender, obwohl ich nach wie vor sagen würde, dass ich jetzt gar nicht so ein super stressiges Leben führe oder Arbeitsleben oder was auch immer, aber irgendwie jetzt auch so kurz vor der Weihnachtszeit irgendwie kommen nochmal alle angelaufen und... Und wollen nochmal sich treffen oder irgendwas machen oder dann muss noch irgendwas fertig werden. Und wie ist bei dir so?
Ich habe nur meinen eigenen Stress, weil ich ja in 2 Wochen just um diese Zeit losfliege. Mhm. Also ich habe halt diese andere Art von Stress. Also ich muss auf Arbeit natürlich auch noch ein bisschen was fertig bekommen.
Mhm.
Da bin ich aber gerade in so einem Feedback-Loop warten.
Mhm.
Deswegen, das geht gerade, aber ich habe halt... noch ein Nähprojekt, was ich gerade, wo ich gerade dran sitze, was mir ab und zu so ein bisschen graue Haare wachsen lässt. Aber hey, alles andere geht eigentlich. Also ich habe, glaube ich, ich gehe noch auf ein Konzert am Wochenende. Das ist auch mal was, da freue ich mich drauf. Lange nicht mehr gemacht.
Same.
Gehst du auch am Wochenende aufs Konzert?
Nee, habe ich auch länger nicht mehr gemacht.
Deswegen, also es hält sich in Grenzen, was so arge Termine angeht, aber ich weiß nicht, ich bin ja auch, also wir sind ja beide morgens Menschen, deswegen finde ich es auch gar nicht so wild, das so zeitig zu machen.
Ja.
Aber wir waren ja jetzt gerade in der Freakshow, in der 300. und da waren wir sehr lange.
Ja, und sehr spät vor allen Dingen.
Genau, sehr spät und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so eine Ins-Bett-Geh-Zeit und wenn ich die überschreite, schlafe ich nicht gut. Es ist um 10 wohlgemerkt. Die ältere Dame geht halt gern zeitig ins Bett. Aber genau, das habe ich halt direkt gemerkt, auch am nächsten Tag, dass ich dann so leicht so
neben
der Spur war.
Also ich meine, ich gehe, glaube ich, schon tendenziell ein bisschen später in die Horizontale, aber auch das wurde überschritten durch die Freakshow 300 und in der Tat war ich gestern auch nicht The Walking Dead, aber The Walking Matschkopf oder so.
Ja, genau. Deswegen, weiß ich. Ich mag unsere Zeit definitiv lieber, auch wenn ich vielleicht noch einen Ticken länger brauche, um das Gehirn einzuschalten.
Ja.
Aber ja.
Genug von unseren Aufsteh- und Bettgeh-Verhalten und
Nein.
Beklagen über frühes Podcasten, denn wir machen das ja aus Spaß am Ende des Tages.
Ja, aber es gibt auf jeden Fall auch ein Thema noch dazu.
Zum Aufstehen zum Freund?
Mhm.
Na, dann schieß mal gleich los.
Schieß mal direkt los. Ja, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Also es ist eher so ein Aha-Moment gewesen, weil Anfang des Winters, des Herbst, als es dann wieder so zeitig dunkel wurde und ich, wie gesagt, halt gerne nicht zu spät aufstehe.
Mhm.
Ich halt wieder so hin und her überlegt, okay, was machst du denn? Ich brauche halt eigentlich Licht, um wach zu werden. Deswegen passende Überleitung. Aber ich wollte mir nicht so einen arschteuren Lichtwecker kaufen, zumal ich diese Weckerfunktion nicht haben wollte, sondern wirklich nur ein Hallo, ein Licht geht an.
Mhm.
Habe halt ewig drauf rumgedacht und dachte mir so, oh, okay, was kannst du denn da machen? Und habe mir dann irgendwann finally so eine blöde Smart-Glühbirne da mal gekauft, also nicht Glühbirne, LED-Lampe.
Ja. Leuchtmittel.
ein Leuchtmittel, was man fernsteuern kann. Und dachte erst so, ja, okay, guckst du mal, was du damit machen kannst. Und dann kommen die ja einfach auch eh schon mit ihrem Interface ohne App und alles, wo du das schon einstellen kannst. Also die haben so eine, ich glaube auch so eine Sonnenaufgehzeit, aber ich meine, das finde ich sinnlos, ich will jetzt vorher aufstehen. Da konntest du aber in dem Webinterface einfach dir so eine Uhrzeit, wann es angehen soll oder also so was sind denn das, so Aktionen definieren, ohne dass du irgendeine andere Software brauchtest, sondern rein von dem Webinterface, von der Glühbirne. und ich dachte so, weißt du, so diese 180 Euro Wecker, dachte ich so, oh nein, ey, so viel Geld will ich nicht ausgeben. Ja. Siehe da, Glühbirne mit Sockel reicht.
Also,
bin da echt happy damit. Also nicht, dass ich deswegen schneller aus dem Bett gerade komme, aber ich werde wacher.
Das ist auf jeden Fall interessant. Also ich glaube ich, mit meinem müden Kopf den Teil, also wie verbindest du dich nochmal mit der Glühbirne? Also macht die ein eigenes WLAN auf, Bluetooth oder?
Genau, also die hat am Anfang, wenn du sie einrichtest, machen die ein eigenes WLAN. Also ich habe von Shelly eine der Lampen.
Mhm.
Auch nur die Lampe mit Wärme, also mit den Wärmestufen für normales Licht, also nicht die RGB-Glühbirne. Oder LED, besser
gesagt. Ja, du kannst Glühbirne sagen, ist schon okay. Ich weiß, was du meinst.
Danke. Genau, und die macht am Anfang einen WLAN auf. In das gehst du rein und konfigurierst es dann und steckst es in dein Haus-WLAN einfach mit rein.
Ah ja.
Und du kannst die halt auch, ich habe halt auch einen Home Assistant, den ich aber gerade nicht nutze, weil faul. Ich müsste den halt umziehen auf mein neues WLAN und das ist noch nicht passiert. aber du kannst das halt auch, also du kannst es über den Home Assistant da einbinden. Da kannst du mit Sicherheit auch noch eine Menge mehr Möglichkeiten und ein schickeres Interface. Aber wenn du auf die IP-Adresse von deinem Leuchtmittel gehst, hast du halt ein Webinterface, wo du verschiedene Möglichkeiten hast. Also zwischen an und aus, da kannst du halt die Lichtfarbe setzen. Und du hast halt genauso die Möglichkeit, solche, wie heißt das denn, so Interaktionen zu definieren. Und ich sehe auch gerade, dass die Lampe sich aus meinem WLAN verabschiedet hat, also eine neue IP hat. Da habe ich vergessen, halt eine feste IP zu setzen. Das ist dann etwas nervig. Aber genau, du kannst halt in dem Webinterface dann halt definieren, zu welcher Uhrzeit oder ich weiß nicht, was sie noch für Interaktionsmöglichkeiten. Ich hatte jetzt halt für mich halt die Uhrzeit genommen.
Mhm.
Du kannst dann sagen, zu einer bestimmten Zeit, okay, fange an aufzuwachen und werde heller über die Zeit. Also nicht so einen Bam, ich bin an, sondern
einen Sonnenaufgangssimulat.
Genau, sowas in der Richtung. Also, dass du halt so leicht sozusagen wacher wirst. Das ist ja da so ein bisschen das Spiel dahinter. Wobei ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin, dass sie wirklich also ich habe die halt so eingestellt eigentlich, dass sie langsam angehen soll, aber ich hatte das Gefühl, dass sie zu schnell immer noch direkt sehr hell wird. Aber das ist jetzt das Einzige, was mir sozusagen in dem Sinne als negativ aufgefallen ist. Und habe dann halt eine zweite Interaktion definiert. Also ich habe halt, dass sie angeht, um 6 geht sie an. Und um 6:30 Uhr klingelt mein Wecker in der Regel, wenn ich ihn nicht ignoriere.
Mhm.
Und dann um 7 geht sie halt automatisch auch wieder aus. Ja. Sodass du halt nicht irgendwie mit dem Interface, wie gesagt, weil ich habe es gerade aus Faulheitsgründen noch nicht in meinen Home Assistant reingesetzt, dass man halt nicht irgendwie es manuell wieder ausschalten muss.
Da habe ich ja noch zwei Fragen im Anschluss. Mhm. Einerseits musst du mir helfen, mich dran zu erinnern, weil ich merke auch noch, ich bin noch nicht 100% wach. Schönes Thema, aber zum Wachwerden. Einerseits, wer oder was ist denn dein Home Assistant? Und Frage 2 habe ich schon wieder vergessen. Frage 2 war eher ein Kommentar, was sagen wollte. Also du benutzt Wecker, das heißt, du bist ja eigentlich gar keine echte Frühaufsteherin, weil ich habe heute habe ich meinen Wecker benutzt und das letzte Mal, dass ich einen Wecker benutzt habe, war, weiß nicht, vielleicht irgendeine andere Glitterbrain-Sendung, wo wir mal früh aufstehen mussten. Aber ansonsten benutze ich ja keinen Wecker und wache trotzdem früh auf.
Wir müssen uns die Themen, glaube ich, gerade die Fragen aufschreiben.
Ja, also wer oder was ist dein Home Assistant?
Der Home Assistant ist mein Home Assistant. Home Assistant ist Home Assistant.
Also einfach nur die App oder hast du...
Das Open Source Zeug. Ich habe einen Raspberry Pi bei mir aufgesetzt. Einfach um auszuprobieren. Ich weiß gar nicht, was meine initiale... warum ich das haben wollte. Ich glaube so zum einen, um so ein bisschen zu sehen, was meine Geräte an Strom verbrauchen, was wir an Strom verbrauchen.
Ja.
Das war, glaube ich, mal mein initialer Gedanke. Aber das Doofe ist halt, wie gesagt, wir haben halt dann das WLAN irgendwann mal gewechselt und das sind ja so Dinge, die du vergisst. Und das eine war der Home Assistant, den ich vergessen habe, umzuziehen. Das zweite war die Spülmaschine. Und da habe ich wirklich sehr geflucht darüber.
Mhm. Deine Spülmaschine hat Internet?
Meine Spülmaschine hat Internet und es ist halt ganz nett, weil sie die Fehlercodes einfacher sind dann zu sehen, also wenn irgendwas nicht läuft. Und halt auch so diese initiale Wasserhärte grad einstellen und sowas. Deswegen habe ich das nur gemacht. Aber es ist ein Pain, wenn du halt das WLAN wechselst und du dann vorher vergisst sozusagen dein altes WLAN ihn da rauszunehmen und in ein neues reinzukriegen, weil es geht ums Verrecken nicht. Selbst wenn du da auf die Werkseinstellung, glaube ich, zurückgehst. Es war irgendwie, Leute, die sowas designen, die gehören geschlagen. Sorry. Egal. Genau, ich habe einen Home Assistant zu Hause. Ich habe von Shelly die Duo-Lampe, können wir verlinken. Und ich habe von denen auch die Smart Plugs, weil ich eben wissen wollte, was zieht bei mir so Strom und wie viel? Das hatte ich mir gekauft, wobei ich mit einem von dem Smart Plugs irgendwie ein bisschen Probleme hatte. Da muss ich auch nochmal, wenn ich wieder zurück bin, schaue ich mir das nochmal im Detail alles an und setze das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders auf und ziehe es vor allem endlich mal um. Genau, also das ist mein Home Assistant, aber wie gesagt, ich habe jetzt nichts Smartes, sondern es ist mehr so ein bisschen herausfinden, was verbraucht wie viel Strom, gerade auch mit der Waschmaschine zum Beispiel, sind ja irgendwie so Sachen, wo man dann vielleicht doch mal nach 10 Jahren schaut, wie viel Strom das so frisst. Das habe ich als eine Sache. Und weil du fragtest wegen Wecker, ich brauche halt im Winter einen Wecker, aber rein aus dem Grund, weil ich ja trainieren werde. Also ich trainiere ja das ganze Jahr über.
Ja.
Und ich mag es nicht, ich wache sonst auf mit der Sonne.
Ja.
Und das heißt, das ist in Berlin gerade um 8 Uhr und, 8
Uhr
8,
so, ja.
8 Uhr 6. So, und das ist mir halt zu spät, um halt einen Tag zu starten.
Verstehe.
Weil ich halt einfach, mein Sport braucht echt einiges an Zeit. Und ich bin halt so ein bisschen, also ich kann mich morgens in der Regel teilweise besser konzentrieren. Deswegen versuche ich halt viele Sachen so morgens zu erledigen, die wichtig sind. Also Sport ist halt eine Sache und halt, wenn ich irgendwelche größeren Tasks zu tun habe für Arbeit. Rein aus dem Grund, im Sommer habe ich das auch nicht. Im Sommer habe ich nur den Wecker, wenn ich irgendwie wirklich um 4 aufstehen muss für irgendwelche langen Läufe oder größere Fahrradtouren.
Okay, danke für deine Klarstellung. Ich hatte nämlich schon Sorge, dass wir gar nicht zusammen im Club der Frühaufsteher sind.
Nee,
sind wir. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nicht einen fest eingetakteten Morgen brauche. Ich aber auch die Ruhe am Morgen und erhöhte Fokus Fähigkeit gerne in Anspruch nehme, um irgendwie Dinge schnell gewuppt zu kriegen. Und manchmal ist es so, dass so die 3 Stunden am Morgen irgendwie produktiver sind als der Rest des ganzen Tages. Deswegen, ja, aber ich gehe da, I go with the flow. Und wenn ich super früh wach bin, dann mache ich halt ein bisschen mehr. Und wenn ich nicht so super früh wach bin, dann ein bisschen weniger. Aber ja, okay, mit Trainingsplan verstanden. So, und jetzt mit diesem Home Assistant, weil ich habe ja mega wenig Smartes in meinem Haus oder in meiner Wohnung. Im Wesentlichen sind es, glaube ich, nur, warte mal, lass mich mal überlegen. Okay, der Luftfilter, der ist hier so im WLAN, ich weiß aber gar nicht, ob der so Mattermost oder wie sie alle heißen, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Protokolle heißen, irgendwie
Mattermost und Zigbee.
Genau, und das einzig wirklich so dann Home-Automation-Smart-mäßige sind, glaube ich, meine Thermostate an den Heizungen.
Mhm.
Aber die sind so weit voneinander entfernt, also ich habe kein Gateway, kein Home-Assistant-Proxy, weil ich dachte, oder das letzte Mal, als ich geschaut hatte, war ich immer so unter dem Eindruck, ich brauche jetzt entweder, wenn ich das hier schön integriert haben will, so ein Apple HomePod oder sowas, aber das will ich nicht, weil da wieder Mikrofon, Lautsprecher, mehr Strom etc. Und deswegen habe ich es nur, ich habe im Prinzip die Eve-App da installiert und laufe dann halt mal entweder in die Küche oder ins Schlafzimmer, um dann die Dinger einen neuen Fahrplan aufzuprogrammieren.
Ja.
Aber im Prinzip fände ich so ein Hub oder irgendwie so ein aggregierendes Ding eigentlich ganz nett. Deswegen, siehst du mal, habe ich was gelernt. Dieses Home Assistant kannte ich nämlich nicht.
Ich habe halt geschaut, welche Open Source Lösungen es gibt. Und es gibt eine Sache noch, die im deutschsprachigen Raum eher populär ist. Ich weiß aber nicht mehr, das müsste ich nochmal raussuchen, wie das genau heißt.
Mhm.
Es ist auch ein Open-Source-Projekt gewesen. Und ich hatte mich dann aber halt für Home Assistant entschieden, weil es irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass es die aktivere Community ist und es sieht auch schicker aus.
Mhm.
So, ich glaube, Open Hub ist das deutsche Projekt.
Hm.
Oh nee, nicht Open.
Auch noch nicht gehört.
Nee, Open Hub war was anderes. Ja, müsste ich nochmal gucken. Es gab noch irgendwas anderes. Aber wie gesagt, ich habe mich dann für Home Assistant entschieden und wie gesagt, ich habe wenig Sachen, ich habe nichts automatisiert. Aber neulich war ich bei einem Freund zu Besuch, der eine Apple Home Assistant Integration hat, also so dieses Apple Home.
Ja.
Und da gab es auch Sachen, die fand ich echt nochmal einen Ticken cooler als in einem Home Assistant, aber ist halt eben dann, bist du im Apple-Netzwerk ja gefangen, sozusagen.
Ja.
Und dieses mit dem, hey Siri, mach das Licht an, da stehe ich jetzt eh nicht so drauf. Also alles, was mit anderen, mit technischen Geräten und Reden zu tun hat, finde ich ja eh per se irgendwie ein bisschen, muss nicht sein.
Naja, also sagen wir mal so, ne, wie wir auch in der Freakshow ja angeschnitten haben, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, aber dass Siri ja auch mit Apple Intelligence immer noch so ein, also eben nicht so ein Natural Language Interface hat, sondern ein Diktiersoftware Language Interface so. Also so will ich halt, also ein Aspekt, warum ich nicht mit Computern reden will, ist, dass ich halt nicht so einfach sagen kann, weißt du, du machst die Tür auf und einfach so, ey, mach mal Licht an, sagen kannst, sondern irgendwie, hey Siri, bitte schalte Licht im Schlafzimmer ein. So will ich halt auch nicht mit Computern reden, ne? Sondern eigentlich wäre es halt schon, also ich weiß nicht, ob ich es machen würde, ob ich es wirklich dann mehr machen würde, wenn ich halt so sprechen könnte, wie ich sprechen wollte. Und einfach so, ey, mach mal Licht an. dann, es wäre auf jeden Fall, würde es die Schwelle senken, weil ich will, also das, was für mich Teil der Awkwardness ist, mit Maschinen zu sprechen, ist, wenn es so gestelzt und so, ja, wie halt Diktiersoftware früher und so sein muss. Aber ja, also ich weiß auch gar nicht. Also prinzipiell, klar, irgendwie so ein Grafana-Dashboard, wo irgendwie Luftqualität oder sonst was oder irgendwie so ein Dashboard. Ich habe ja hier letztens auch so 1-2 Mal im YouTube angepriesen bekommen, so ein E-Ink-Display. was du dir an die Wand hängen kannst und was so einfach Dashboards quasi malt und alles schon so ein bisschen Plug-and-Play, Drag-and-Drop-mäßig vorkonfiguriert ist und du eben nicht in Grafana dir irgendwie mühsam Dashboards selber zusammenklauben musst, sondern das irgendwie so in kleine Module gepackt hat, die du dir dann auf deinen Screen aufteilen kannst, sondern das ist halt E-Ink und verbraucht wenig Strom und das hängen sich die Leute an die Wand oder stellen sich auf den Schreibtisch und dann siehst du halt, was weiß ich, dein CO2-Luftqualitätssensor, deine Thermostate, was die für eine Temperatur gerade sehen, Wetter von draußen, bliblablub. In so irgendwie sowas, in irgendeine Art Richtung oder eben einfach, wenn es ein Webbrowser-basiertes Dashboard ist, würde ich glaube ich, ja, das gucke ich mir mal an.
Ja, also es hat einiges an Graphen auf jeden Fall da in dem Home Assistant, also gerade mit dem Stromverbrauch, wobei ich da auch finde, dass es da irgendwie, das könnte man noch ein bisschen besser machen. Sieht man manchmal, also manchmal gibt es so Sachen, da finde ich, das sieht man jetzt nicht so gut, aber ja, also ist auf jeden Fall, ich fände es auf jeden Fall ganz interessant, das so zu sehen, was du sagst mit dem E-Ink. Ich habe ein, also ich weiß gar nicht, das hatte ich mir halt auch im Zuge dessen dann gekauft, weil ich hatte keinen Thermometer und keinen Luftfeuchtigkeitssensor hier bei mir in meinem Raum. Und weil ich halt so ein bisschen den Verdacht habe, dass ich irgendwie so Halskratzen immer bekomme und Unwohlsein, wenn das zu trockene Luft ist, hatte ich mir halt auch noch so ein Ding geholt. Und das Ding hat halt auch ein E-Ink-Display und das finde ich schon mega geil.
Das heißt, ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, ja, ich habe alles zugehört. und das Ding heißt, glaube ich, TRMNL, also Terminal ohne Vokale, wenn ich das richtig sehe. Ja. TRMNL. Genau, da gibt es dann so ganz viele YouTube-Videos irgendwie schon dazu. Ich glaube, das ist das. Jetzt bin ich mir gerade wieder nicht sicher. Doch. Naja, anyway. Da werde ich mal wahrscheinlich auch hier so über den Jahreswechsel hinaus nochmal ein bisschen überlegen. Ich habe ja hier einen Raspberry Pi am Laufen, der im Prinzip nur mein Paperless hostet.
Ja.
Allerdings läuft er auch auf FreeBSD und ich vermute mal, der Home Assistant
hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein eigenes Betriebssystem.
Ja, also eine eigene Linux-wahrscheinlich Variante, ja. Na gut, ja. Schauen wir mal. Wo FreeBSD jetzt Teil des OCI-Standards oder Teil, naja, was heißt das? Nee, anders formuliert. Also Themenwechsel kurz. Und zwar Container, ne? Das so Docker und so, man kennt es. Das kam jetzt gerade so in den Sinn, vielleicht kann man ja das in irgendeinen Container oder so einsperren und FreeBSD kann ja auch Linux. Compatibility und FreeBSD kann jetzt auch diesen Open Container Standard oder OCI oder wie auch immer das heißt, im Prinzip was so ein Docker-unabhängiger Standard für Container dieser Art sind oder ist. Das heißt, ich habe gerade so überlegt, wenn es den Home Assistant für den Pi prinzipiell gibt, also für ARM-CPUs und so weiter. Vielleicht könnte ich dann das in den Container einsperren und dann würde es gehen, aber das sind alles so Gedanken gewesen. Die werde ich mal selber rausfinden und dann berichten. Aber wenn wir mit dem Home Assistant-Thema an sich durch sind, könnten wir auch noch mal kurz weiter über Container sprechen, weil es ja auch da eine sehr spannende Entwicklung gab in kürzer Zeit, in der kürzeren Vergangenheit.
Ja, können wir machen. Also genau, das wollte ich nur mal erwähnt haben, weil ich das, wie gesagt, mit diesem Wecker, mein erster Gedanke eben diese, kauf dir einen Wecker für 180 €,
ja.
Wo ich aber nicht die Funktionalität brauche, sondern einfach nur eigentlich, will ich das Licht angeht, in einer netteren Form.
Ja.
Deswegen wollte ich das hier mal so erwähnt haben, weil ich das sehr cool finde. Wahrscheinlich werden die meisten sagen so, ja, klar kann das so eine smarte Glühbirne. Mir ist ein Licht aufgegangen.
Oh, I see what you did there.
Mhm.
Na gut, also dann wechseln wir mal
den Container.
Den Container. Gut, ja, und zwar die meisten Nerds und Nerdinen werden es schon gehört und gesehen haben vielleicht, dass Apple auch jetzt Container kann. Wenn man auf dem Mac unterwegs ist, musste man sich ja lange Zeit entweder diese unsägliche Docker-Welt installieren oder, ich wollte gerade sagen Podlove, nee, das heißt Podman, glaube ich, das undockerifyte Container-Framework, was aber unter der Haube im Prinzip dasselbe macht wie Docker, und auch auf Mac vor allen Dingen halt nebst schwerer Virtualisierung auch einfach ziemlich viel RAM frisst und so. War immer irgendwie nicht so geil. Plus Docker ist halt so ein bisschen der Name, ne? So ähnlich wie man bei Cola erstmal ans Coca-Cola denkt. So ja. Die ersten, die halt auf dem Markt waren oder die den Namen geprägt haben, das bleibt dann halt drin. Oder in Deutschland sagen halt Leute zu Taschentüchern Tempo und irgendwo sonst Kleenex. Dabei heißt es eigentlich Taschentuch. Papiertaschentuch. Anyway, Apple-Container gibt es jetzt auch. Open Source.
Ich habe es gerade schon mal verlinkt, ja. Ist auf GitHub gehostet.
Genau. Und das ist zwar, glaube ich, auch immer noch in Version 0,6, aber
7.
Echt? Oh, dann muss ich heute updaten.
0,7.1 gestern geupdatet
worden. Baby. Ja, da werde ich doch gleich mal reingucken, weil da gab es noch so ein paar kleine Quirks und so. Und ich habe schon im Commit-Log gesehen, dass sie viele davon angegangen sind. Aber ja, ich habe noch die vorherige Version installiert und benutze die tatsächlich produktiv, also auch für die Arbeit schon, weil in meinem gegenwärtigen Job, da muss zum Beispiel, um das Backend zu testen, muss dann RabbitMQ laufen, und weil man das vielleicht nicht einfach so installieren will, gibt es da halt so Docker-Files, um das in einen Container zu sperren. Aber ich dachte mir, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock auf Docker. Gucken wir doch mal, ob das mit den Apple-Containern einfach jetzt so funktioniert. Und mit ein paar kleinen Anpassungen im Docker-File, vor allen Dingen die Pfade, ging das dann einfach und läuft. Und es gibt, wie heißt denn das? Das ist leider so eine App, die wieder kein richtiges Dock-Icon hat, sondern irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Menü-Bar-App. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Aber Apple Container Desktop gibt es auch, was quasi so eine ganz leichtgewichtige GUI ist, um zu sehen, welche Container denn gerade hier lokal, also welche Images vorliegen, welche Container gerade laufen. Man kann das stoppen und starten und so weiter. Und mehr brauche ich eigentlich am Ende auch gar nicht. Das heißt, ich habe jetzt so meine Liste von Containerchen, die ich ab und zu mal brauche oder eben für die Arbeit auch öfter, und beziehungsweise ja eigentlich nur, wenn ich das Backend so richtig mal lokal hochfahre und in Production Settings testen will, dann kann ich jetzt mit einem Klick da meine Containerchen starten, brauche keinen Docker, und ja, ist super. Also das mit den Pfaden war auch eigentlich quasi Problem von den existierenden Docker-Files, die da Kollegen von mir gebaut haben, die sozusagen so ein paar Shortcuts benutzt haben, die in Docker funktionieren, die aber jetzt nicht eben offiziell Teil von OCI sind, soweit ich das verstanden habe. Und dann muss man halt so ein paar Shortcuts auflösen und ausführlich hinschreiben, und dann funktioniert es auch richtig gut. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal gesagt haben oder berichtet haben, weil ich habe, glaube ich, auf Mastodon habe ich so ein paar Mal schon davon gepostet, und ja, irgendwie so einen Link ins Internet schmeißen ist ja das eine, aber wenn man es dann auch jetzt schon eine Weile in Benutzung hat und es funktioniert, dann ist das ja vielleicht nochmal ein kleines Update wert.
Das heißt aber sozusagen, du kannst die, wenn dir jemand einen Docker-Container gibt, das mit dem Apple-Container-System dann öffnen,
ja.
Oder wie war das?
Ja,
okay.
Also du kriegst ja einen Docker-File.
Oder File, besser gesagt, ja, genau.
Genau, und dann sagst du hier eben nicht Docker-Build oder wie auch immer und Docker-Run, sondern Container-Build und Container-Run. Also das Apple-Container Projekt gibt dir dann halt einen Container-Executable in die Shell und das hat im Prinzip, verhält sich das wie die Docker-Executables. Was nicht Teil aktuell zumindest von Apple Container ist, ist dann noch das Docker-Compose-Äquivalent. Das erlaubt es dir, dass du sozusagen mehrere Container zusammen orchestrieren kannst in so ein kleines Mini-Cluster. Das heißt, wenn du jetzt ein Postgres brauchst, ein RabbitMQ und vielleicht noch deinen Nginx und so, dann kannst du mit Docker Compose dir so ein File machen, wo alle drei dieser Images / Container zusammen hochgefahren werden mit den Ports, die du spezifiziert hast, und dann musst du nicht alle drei einzeln starten etc. Aber da haben auch schon Leute Äquivalente gebaut und ich glaube, das bekannteste oder akzeptierteste war Apple eine Container, muss ich kurz suchen, Container schreiben, hallo, Compose Swift irgendwas. Ja, aber ich würde hoffen, dass Docker Compose, ist es das hier, in Swift geschrieben. Jo. Und das wurde auch auf 0,7 updated. Ich packe das hier gleich mal in die Shownotes damit rein. Genau, also damit hat man im Prinzip dann erstmal die ganzen Tools, um zu gucken, ob man vielleicht von Docker ganz weg kann und das alles schon unter Apple-Containern läuft. Der Nutzen davon ist einfach erstens nicht von dieser teils kommerziellen Entität Docker abhängig zu sein, die teilweise auch mal gerne ihre Terms of Services ändern und plötzlich andere Voraussetzungen schaffen. Zweitens, und das ist jetzt natürlich eben mein Fokus, vor allen Dingen weniger Ressourcen auf dem Computer verbrauchen und ein bisschen direkter mit allem interfacen. Auf jeden Fall mal durchaus einen Blick wert. Und ich bin jetzt tatsächlich schon sehr neugierig nach dem Podcast, obwohl ich habe, glaube ich, heute Morgen keine Zeit dafür, aber irgendwann am Tag mir dann mal die Changes in der neuen Version anzuschauen.
Okay, spannend.
Ja, also vor allen Dingen, also super spannend natürlich nicht, aber jetzt sowas
wie...
Naja,
wenn man es aber braucht als Alternative, ist ja schon...
Ja, und zum Beispiel, ne, ich habe ja vorhin gemeint, dass ich hier dieses Paperless NGX auf so einem Raspberry Pi auf FreeBSD installiert habe und das ist so eine Software, die ist, ich glaube, auf Python basierend und die kommt mit einem gigantischen Stapel Dependencies daher, weil das macht ja auch OCR und alles Mögliche. Und das auf FreeBSD mit Packages alles von Hand zu installieren und dann bei OS-Upgrades oder Version-Upgrades alles mitzuziehen, ist halt major pain in the ass. Und da wäre es dann natürlich in der Tat eleganter, einfach zu sagen, ja komm, schmeiß da jetzt diesen paperless NGX-Container hin oder das Image und dann sagst du dem Container, hier bitte die PDFs ablegen und hier ist dein Input-Folder und das war's dann. In solchen Szenarien kann ich mir vorstellen, dass ich dann irgendwie auch mal sage, ja, ehrlich gesagt, selbst wenn es in einem Jail auf FreeBSD ist, solange die sozusagen, also ne, idealerweise jetzt mit FreeBSDs OCI-Support wäre es dann so, dass ich quasi die Container wie Jails verhalten und dann wäre es richtig geil. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ne, jetzt kannst du halt eben auch, wenn du jetzt sagen würdest, ich will mal paperless erstmal lokal hier kurz mal hochfahren auf meinem Rechner und mal gucken, wie sich das so anfühlt, bevor ich da irgendwas installiere oder ein Pi dafür in die Ecke lege, dann kannst du es halt auf dem Mac jetzt auch ohne 20 Milliarden Dependencies aus dem Homebrew hochfahren. Ja. Das,
mal sehen, ob ich das nächstes Jahr vielleicht auch mal angehe.
Das Paperless oder Apple-Container?
Ja. Nee, das Paperless in der Tat.
Ja, nee, das muss ich sagen. Das war für meinen Paperless-Workflow wirklich auch Richtig gut. Also dieser Talk, wer auch immer den da auf dem Kongress gehalten hat, den Namen habe ich jetzt nicht parat. Wir verlinken auch nochmal vielleicht den Talk zu Paperless, der mich damals auch auf diese Reise gebracht hat. Das muss ich sagen, das habe ich weiter durchgezogen und seitdem ist so Papier, Kram und Dinge wiederfinden. Das ist einfach so, ist so ein Non-Issue mittlerweile, das, ja. Kann ich auch nur weiterhin empfehlen nach jetzt, weiß nicht, mehr als einjähriger Nutzung. Ich weiß nicht, wann ich da damit angefangen habe, aber so in etwa. Ja.
Das war der Talk war auf der MRM-CD, ne?
Ach so, oder so, ja, kann auch sein, ja.
Also jedenfalls, das ist das, was ich gerade finde zu...
ja, kann sein.
Paperless auf Media CCC. Okay.
Ja, ja, also und... Freund, Bekannter, wie auch immer von mir, der hat das auch gemacht. Ähnliche Zeit wie ich, glaube, vielleicht von mir inspiriert, weiß ich aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall wollte der sich halt nicht für 300, 400 Euro so einen Dokumenten-Fujitsu-Standard-Scanner irgendwie besorgen und hat dann eine deutlich günstigere Version gefunden, die vielleicht jetzt nicht so 20 Seiten Durchzug bla 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 scannt, sondern irgendwie in der Regel hat man ja auch gar nicht so viel zu scannen. Irgendwie was in kleiner und kompakter, wenn ich das jetzt nochmal rausfinde, dann muss ich mal in meine Chats googeln, ob ich den irgendwie finde oder ich frage ihn nochmal direkt. Verlinken wir den auch nochmal, weil ohne so einen Scanner ist das halt nicht, also man kann es mit dem Telefon machen, aber mich persönlich macht es total fertig, wenn die Dokumente dann immer irgendwie krumm und schief sind oder irgendwie komisch gestretched werden, damit sie DIN A4 bekommen und so und ja. Da muss man sich dann die richtige Lösung überlegen. Bei mir ist es so, ich habe einen Raspberry Pi, der hat einen NFS-Share hier im LAN offen und mein Fujitsu-Scanner, der hat ja irgendwann ein Firmware-Update bekommen, mit dem man quasi auf einen NFS- oder Samba-Share direkt quasi übers Netzwerk scannen kann. Das heißt, ich klappe den auf, dann braucht er da so 3 Sekunden, um den Share zu finden. dann schiebst du da deine Dokumente durch und die landen dann automatisch in dem Share-Folder, wo dann das Paperless sowieso die ganze Zeit draufschaut und wenn dann was Neues drin ist, frühstückt sich Paperless das direkt rein, OCRt das, versucht das gleich richtig zu taggen und zu kategorisieren und dann kann man dann entspannt irgendwie nach einer Minute oder zwei ins Paperless mal reinschauen und gucken, ob alles richtig ist oder ob man noch was korrigieren will. Und dann ist der Drops gelutscht. Ja. Und
sehr gut.
Ja, da muss man sagen, ist dieser Fujitsu-Scanner auf jeden Fall, der Snap-Scan-Scan-Snap, was ich mir auch immer nie merken kann. Ich kann euch dann auch nochmal das Modell verlinken, weil ich auch gehört habe, als ich davon berichtet hatte auf Mastodon, dass manche Modelle eben nicht dieses Samba-Share oder NFS-Share scannen können und es da kein Firmware-Update dafür gibt. Ich kann euch da nochmal die Modellnummer für sagen, falls das wen interessiert, weil der Workflow halt wirklich geil ist. Der hat ja auch so diese Klappe eben, ne, der dann alle Staubeingänge blockiert. Und wenn man die Klappe aufmacht, ist die Klappe gleichzeitig die Papierrutsche quasi. Das ist schon gut gemacht und ob es jetzt 300 noch was oder 400 Euro, ich weiß immer nicht, was der genau kostet, wert ist. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Gerät, was seit Jahren jetzt tadellos seinen Zweck erfüllt, für den es angeschafft wurde. Insofern, ja, mein Daumen hoch hat es. Gut, ja, dann haben wir also jetzt Container und gleichzeitig noch das Document Management System auch abgehakt, ist ja herrlich. Ja, du holst so Luft, sprich.
Wollen wir einen kurzen Feedback-Block einschieben für unser Thema vom letzten Mal. Wir hatten
Letty,
ja
du kannst meine Gedanken lesen, scheint es. Denn genau das hatte ich ja auch vor, jetzt einzuleiten.
Perfekt. Ich habe mir gerade nämlich auch nochmal die Kommentare aufgemacht und den Spam weggespammt. Da gab es ja dann doch Kommentare und Kommentare werden geliebt. Wir lieben sie auch, das muss man auch auf jeden Fall dazu sagen. Und eigentlich so das, was ich rausgehört habe, die Mehrheit will es genau, was ich auch sagte, so einfach wie es nur geht und ohne Mastodon und ohne Hindernisse.
Ja, jetzt sagst du die Mehrheit der Kommentare, das waren jetzt aber auch an zwei Händen abzählbar.
Das musst du ja nicht, das hat sich jetzt halt angehört, als hätten wir hunderte von Kommentaren bekommen.
Ja, nee, haben wir nicht, genau. Das ist halt, also ja, ich habe die auch gelesen und das Feedback war natürlich, also ich will auch nicht mir für einen Kommentar jetzt irgendwo einen extra Account machen und ich verstehe auch, dass Mastodon jetzt nicht die ideale Lösung ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist halt ne, der Aufwand, so ein WordPress zu betreiben und sicher zu halten und zu pflegen und dann in diesem Admin-Interface, jemand hat ja da auch dieses Admin-Interface gelobt, ich persönlich finde das nicht so geil, ehrlich gesagt, aber mal davon abgesehen, es haben irgendwie, was weiß ich, lass es 7 Leute sein, die was dazu gesagt haben oder die was kommentiert haben. Jetzt von den Download-Zahlen müssten da ne, sehr viele Leute mehr, also Größenordnung mehr, das sich angehört haben und nicht das Bedürfnis gehabt haben, was dazu zu sagen oder auch keinen Bock gehabt haben, diese minimale Einstiegshürde von, ich fülle mal so ein Formular auf einer Webseite aus. Jetzt weiß ich nicht, wie der Satz weitergehen muss, damit es grammatikalisch Sinn macht. diese Hürde waren sie auch schon nicht bereit zu gehen, beziehungsweise hatten einfach keinen Bock, was zu kommentieren. Und wenn das jetzt, ne, wenn wir so von Mehrheiten und so weiter sprechen, da habe ich heute Morgen nämlich auch schon drüber nachgedacht, wie kriegen wir so ein akkurates Stimmungsbild, ne? Weil jetzt die Leute, die einfach nur im Auto sitzen oder auch in der Bahn und den Glitterbrains beim Glittern zuhören und überhaupt null Motivation haben, einen Kommentar zu schreiben oder Interesse, das ist ja auch eine wichtige Stimme in dieser Frage.
Ich weiß nicht, wie häufig kommentierst du denn? Also du hörst ja auch keine Podcasts.
Also auf YouTube, was ja mein aktivstes Medienkonsum-Medium ist quasi, dahinter lasse ich vielleicht im Monat 3 Kommentare vielleicht oder 2, wenn man das so averaged vielleicht. Ja. 0 bis 2 Kommentare, sage ich mal. Aber ja, da habe ich halt auf YouTube einen Account und also schon ne, und musste mich da auch nicht um irgendwelche Sachen kümmern. Also ich will auch nicht das Feedback ganz weghaben, aber ich will es irgendwie trennen von dem Uploaden von MP3s und Hosten von MP3s und RSS-Feeds. Irgendwie ja, weiß nicht, hätte ich gerne Lösungen, wo man, also heute Morgen habe ich so überlegt, wenn du jetzt auf die Glitterbrand-Seite gehst und dann gibt es halt so hier Kommentare noch als extra Klick und dann geht da so ein JavaScript-Wahnsinn los, der dir das halt von irgendeinem Service quasi lädt, vielleicht auch selbst gehostet, aber so eine eigene Instanz ist, die du dann halt in dein Static HTML mit integrieren kannst, ob das irgendwie besser ist. Ich stehe eigentlich auch nicht so drauf auf diese schwergewichtigen JavaScript-Integrationen. Der Webplayer ist ja eigentlich auch schon an sich so relativ schwergewichtig, der dann sozusagen nachträglich noch mit ins DOM reingehangen wird. Also ja, es ist seit dem letzten Mal mir auf jeden Fall noch nicht eine bessere Option eingefallen. Wir bleiben auch vorerst auf dem WordPress. Aber auch die stillen Hörer und Hörerinnen, es wäre richtig geil, wenn ihr da, ne, selbst wenn ihr sagt, ja, kein Bock auf Kommentieren, interessiert mich gar nicht. Das wäre auch ausnahmsweise mal ein sinnvoller Beitrag.
Ja, mal gucken. Es gab ja auch auf jeden Fall eine Diskus-Alternative, die aber leider ja gar nicht mehr wirklich, ich glaube, also wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es keine Releases mehr davon, wobei Commits passieren, glaube ich, noch. Werden wir mal wahrscheinlich ein Auge drauf auch halten.
Ja, auch wenn da andere Leute noch andere Projekte kennen. Ja, ich meine, genau. Wenn die Software fertig ist, dann braucht sie auch keine neuen Releases, ne? Also, aber das ist ja meistens bei so webbasierter Software mit User-Input nicht der Fall.
Ich denke auch, dass man da ab und zu schon mal so ein Package-Update machen sollte. Wenn ich da sehe, dass es da eine Package-JSON gibt, die seit einem Jahr nicht mehr angefasst wurde. Wobei, da sind auch nur zwei Dependencies wirklich drin. Okay.
Ja, naja, also ja, es war auf jeden Fall mal, dass überhaupt Kommentare kamen dazu, zu dieser Frage, das war auf jeden Fall trotzdem hilfreich, auch wenn es jetzt eben, wie gesagt, im Vergleich zu den Download-Zahlen und vermuteten Hörerzahlen, das weiß man ja auch nie genau, downloaden ist das eine, hören das andere. Wir bräuchten eigentlich wirklich mal so irgendwie so ein Klicker irgendwo, wo jeder mal einmal draufdetschen kann und wir dann wissen, wer es dann wirklich gehört hat. Beziehungsweise bei der Freakshow hatten wir ja mal irgendwann gesagt, dass Leute, die bis zu diesem Zeitpunkt gehört haben, mal bitte Käsekuchen in die Kommentare schreiben oder auf Twitter damals. Was für einen Kuchen können sie uns denn hier schicken, um ihre Hörerschaft zu dokumentieren?
Das müsste ja schon was Glitter-related sein. Also das Einzige, was mir einfällt, sind diese komischen Konfetti. Heißen die Konfettikuchen? Weißt du, diese Sprinkled mit diesen
Konfettikuchen. Words. Bitte einmal in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Und ja, das Problem ist aber auch, ne, wenn jetzt trotzdem jemand keinen Bock hat, Alter, ich will nur den Podcast hören, lass mich mit irgendwelchen Webinterfaces in Ruhe. Ja, also es wird nicht akkurat. Wir wissen einfach nicht wirklich, wer bis wohin oder überhaupt gehört hat. Und insofern bleibt es ein schwieriges Stimmungsbild. Aber ich werde auch hier und da mal, wahrscheinlich auch beim Kongress vielleicht, wenn es sich anbietet, mal ein paar weitere Stimmen einholen dazu und gucken, ob mir nicht da irgendwie nochmal eine schlaue Kompromisslösung einfällt. Nach kurzer für euch rausgeschnittener Überlegung haben wir beschlossen, das andere Hörerkommentar aus Gründen mal nicht zu beantworten. Das ist nichts falsch an dem Kommentar und wir versuchen mal auf privatem Wege zu antworten, aber es soll jetzt hier nicht für alle Äonen im Internet im Wortlaut beantwortet werden.
Ansonsten gab es noch die Meldung, der Alex darf wiederkommen und mehr über Holz reden.
Ah ja.
Der Alex wird auf jeden Fall nochmal wiederkommen müssen.
Ja, und wir können gerne über Holz reden. Ich habe tatsächlich ein Problem, wo ihr Hörerlein da draußen vielleicht einen super Tipp habt. Das ist ein ganz kurzes, kleines Thema.
Ein Holzproblem?
Ein Holzproblem, ja. Und zwar habe ich ein Holzbrett in der Küche, so zum Brotschneiden und so weiter. Und das stinkt. Ich glaube, ne, das hat halt schon so einige, weil es schon meine scharfen Messer, Brotmesser auch, schon viel Abrieb und Scharten und so bekommen hat. Wahrscheinlich müsste ich es eigentlich abschleifen, wenn ich das retten wollte.
Wie oft hast du es denn so mit Leinöl eingerieben?
Das habe ich nicht bisher.
Aha, noch nie?
Noch nie.
Ja, weil Holz musst du ja ab und zu ölen, also so kenne ich es jedenfalls auch von der Arbeitsplatte.
Mhm.
Und auch von den Brettchen dachte ich, dass man die alle Jubeljahre mal ölen sollte. Deswegen, okay, aber vielleicht haben andere Hörerinnen bessere Ideen. Also
entweder, ne, ihr sagt, ja, wenn das stinkt und auch nach Waschen und Trocknen und sonst was immer noch stinkt, hau weg, das wird nichts mehr, weil eigentlich sagt man, dass Holz ja immer so antibakterielle Selbstwirkung hat. Oder eben sagt, ja, da musst du dir jetzt mal ein bisschen Schleifpapier oder sonst was holen oder eine Schleifmaschine und das mal so einen Millimeter oder so wegnehmen, bis diese Scharten und so weg sind, dass es wieder sozusagen eine einigermaßen glatte Oberfläche ist und dann vielleicht mit Leinöl einölen oder was auch immer. Da wäre ich tatsächlich für Tipps dankbar, weil da habe ich bisher jetzt noch so im Internet irgendwie, also ja, weiß nicht, da weiß ich immer nicht so richtig, wonach ich suchen muss, obwohl ich ja sonst ganz gerne bei Home-Improvement-Themen mich aufs Internet verlasse, wie auch kürzlich erst, aber das berichte ich erst, wenn ich mal gehört habe, ob die Lilly noch weitere Holzbrettchen-Tipps hat.
Nee, das ist das Einzige, okay. was mir halt einfällt. Also ich habe keine Holzbrettchen mehr, weil ich finde es halt eklig, in der Tat. Aber ich finde Brettchen insgesamt ziemlich eklig, wenn ich so, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, aber was ist die Alternative, Letty?
Ja, ich weiß. Ich weiß.
In der Luft schneiden alles?
Ja. Ich stelle mir das gerade so vor mit einem Kürbis.
Hm? Ja, bist du richtig so, eine gute bist Idee. Bist du so ein Fruit Ninja, bist du denn?
Ja, genau. Ja. Hättest du gleich noch so ein kleines Workout mit dabei? Also ich sehe da nur Vorteile.
Ja, nee, also ich bin.
Habe ich keine. Okay.
Ich bin
Tipps
auf jeden
dazu.
Fall Holzbrettfreund und wie gesagt, solange die nicht so schon einigermaßen mitgenommen sind, sind eben nicht eklig und
das kann auch sein, ich meine, du wäschst, ich habe solche aus, ich glaube, es ist aus Resten von irgendeiner Ernte, so, was war das denn? Irgendein pflanzenbasiertes Brettchen. Komm gerade nicht mehr auf die Details. Es ist auch egal, man kann das Ding in die Spülmaschine stellen. Ich finde es trotzdem, also der Gedanke daran ist einfach eklig. Zu wissen, du schneidest da rein und dann sifft das dann trotzdem und nee, egal. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja.
Du hast witzigerweise zu einem gemeinsamen Bekannten, den ich gerne Doktor im Prefix nenne, auch wenn er gar kein Doktor ist. Der hat ja auch so einen lustigen Spleen mit Küchenschwämmen, wo so ein Küchenschwamm irgendwie gefühlt nur ein- oder zweimal maximal benutzt werden darf, bevor er als absolut ekelhaft und wegwerfwürdig definiert wird. Wo ich natürlich in Teilen mitgehe, dass irgendwie Schwämme, Küchenschwämme oder wo auch immer, ne, so schnell dann mal kippen in so einen Zustand, wo man sagt, fasse ich nicht an. Aber irgendwann habe ich mal den Trick in Anführungsstrichen gesehen, gehört. Ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, dass wenn man so einen handelsüblichen Glitzy, was auch immer, Küchenschwamm hat, ne, die haben ja so an den Seiten diese Rillen, also diese Griffrille. Ja. Wenn man die nach der Benutzung einmal ausdrückt und dann auf die Seite stellt, dann trocknen die halt viel schneller und dann kann man zumindest der Keimbildung etwas länger vorbeugen, als wenn man die so pitschnass auf eine der breiten Flächen, also auf die Nutzflächen einfach stellt, wo das Wasser halt nicht so ablaufen kann und dann quasi da so drin steht. Ja.
Ja, deswegen habe ich ein Gitter über meinem, ich habe so ein Gitter, wo es bei mir drauf liegt, in der Tat, wenn ich sowas benutze. Aber ja.
Wie sind wir da jetzt hier abgerutscht in Küchenkeime?
Also von den Küchenkeimen kamen wir, weil du von deinem zerschnittenen Brettchen berichtet
hast. Und weil wir was mit Holz machen wollten, ja.
Genau.
Ja. Ja, ich habe jetzt auch schon überlegt, ich habe keine Schleifmaschine und ich habe auch keinen Schleifklotz, mit dem ich sinnvoll sicherstellen könnte, dass das Brett dann auch gerade abgeschliffen wird. Das war bisher so mein Stopper, um das jetzt direkt mal in die Tat umzusetzen. Aber vielleicht gehe ich nachher nochmal auf die Makita-Seite und guck mal nach Weihnachtsgeschenken für mich.
Du kannst auch beim Baumarkt ja Geräte mieten. Das heißt, du musst dir nicht unbedingt ein Gerät kaufen, wenn man es nur einmal braucht.
Ja, okay. Mhm.
Das kann man auch machen, wobei man bei so einer Schleifmaschine den Staubsauger haben will.
Ja.
Also wir haben halt, wir haben ein Bosch-System, aber mein Bruder will auch gerade auf die Makita-Systeme umsatteln, aber merkt jetzt halt, dass es zum Beispiel bei Makita, glaube ich, keinen Staubsauger gibt, der mit Akku betrieben ist.
Was? Das kann nicht sein.
Naja, irgendwas meinte er, aber
also,
egal.
Also Makita ist ja, also ne, der Makita-Wahnsinn. an Geräten, die mit ihren Batterien funktionieren. Der ist ja immer noch in Full Swing, wie ich gelernt habe. Ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren das letzte Mal da auf der Seite geschaut, was die da alles anbieten. Und dann war ich dieses Jahr im Sommer ja kurz vor und nach der Nation of Gondwana auf dem Nation of Gondwana Gelände und habe mir vom Tim und auch allen anderen, die dann noch an dem Lagerplatz waren, erstmal erklären lassen, was es nicht alles mittlerweile noch von Nokita gibt in diesem Akkusystem. Also wenn die keinen Staubsauger haben, dann
Akku betrieben, wohl gemerkt. Ja, ja. Also so, dass du die halt an die Maschinen anschließen kannst. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich wollte damals auch das Makita-System in unser Haushalt einführen, aber es ist dann halt das Bosch Professional am Ende geworden.
Was ja auch nicht schlecht
deswegen,
ist.
Deswegen, ja. Genau, ja.
Ja, na gut. Am Ende des Tages wüsste ich nicht mal genau, welche Schleifmaschine überhaupt die richtige ist, um so ein Brett, was ja so größer als A4, kleiner als A3 ist in meinem Fall, also quasi A3/4.
okay.
Was?
Okay.
Was das sozusagen plan abschleifen kann.
Weiß ich nicht.
Ja.
Mir fällt halt nur so der normale Rundschleifer halt ein, der handbetriebene.
Ja, ein Bandschleifer wäre wahrscheinlich gut.
Ich wollte gerade sagen, das kannst du halt auch, aber ich glaube, das wäre ein bisschen Overkill, sich so ein Bandschleifer. Also ich denke an diese stehende Maschine. Ich weiß nicht, woran du gerade denkst.
Gibt es auch in Handbetrieb, aber dann wieder schwer in gerade. Ja, es ist also, ja, ich recherchiere mal. Also es gibt natürlich so Fräsen auch, ne, wo Bretter gerade gefräst werden und so, wo dann, aber das ist halt dann so im Sägewerk in groß und so. Naja, auch da.
Also du wirst auf jeden Fall berichten, welches Sägewerk du dir quasi zusammengebaut hast.
Wie ich mein Stinkebrett, was aus Stinky geworden ist, wurde es entsorgt oder wurde es nochmal refurbished?
Genau.
Gut, dann ist der Feedback-Block wahrscheinlich abgeschlossen, oder? So, ich habe in der Freakshow ja auch von dir, also wir haben ja über macOS und iOS 26 Liquid gesprochen und uns verbal übergeben. Und ich war ganz stolz da, weil ich habe mein macOS habe ich zwar liquidiert, aber da komme ich so einigermaßen mit klar. Da gibt es ja auch noch genug Software, die sich dem komplett widersetzt und so. Das ist irgendwie, auf dem Mac finde ich es nicht ganz so schlimm. Und gestern, ne, in so einem Moment der geistigen Umnachtung, sagt so das iOS.
Du hast ein Update gemacht?
Da sagt das iOS so, übrigens, jetzt ist hier 26.1 da. Und ich dachte mir, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe diese 26, ich habe es nicht gerafft, weil ich dachte mir, ja, die würden mir jetzt ja nicht so ein Pop-up für ein Punkt-1-Release geben, wenn ich noch nicht die Major-Version habe. Und dachte mir nur, es wird jetzt sozusagen mein Non-Liquid-iOS updaten. Ne? Und ich klicke da einfach so drauf und während das dann halt so rebootet, denke ich mir, oh no. Und jetzt habe ich das erste Mal dieses verschissene Liquid Glass auf meinem iPhone und ich fühle deinen Schmerz. Also das ist wirklich...
Ich habe es auf dem iPhone noch nicht. Das Pop-up, was du gestern gesehen hast, habe ich erfolgreich mit dem schnell den Bildschirm zumachen weggeklickt.
Das ist so fürchterlich. Es gibt ja so einen Artikel, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, wie man sein macOS möglichst runtertrimmt von diesem Liquid Glass.
Oh ja, bitte.
Und da war auch eine Sektion zu iOS und das werde ich heute auf jeden Fall nochmal studieren, weil wirklich wäre, also jetzt habe ich mich ja schon monatelang mit Liquid Dingsbums auf macOS abgefunden und wie gesagt, damit komme ich überraschend gut klar. Aber das auf dem iOS, also auf dem iPhone, ist ja nochmal eine ganz neue Qualität von Kacke. Ich bin wirklich fassungslos, dass das approved wurde, nach wie vor.
Ich habe es auf dem iPad.
Ja, okay, also du hast es schon auf iOS gesehen zumindest.
Ja, aber auf dem iPad, ich benutze das iPad eigentlich nur zum Zeichnen.
Ja.
Und mein größeres Problem war erstmal, Apps runterzuwerfen, weil ich habe ein iPad von 2019, glaube ich, mit 16 Gigabyte. Also es hat ein bisschen gebraucht, bis das Update da war. Deswegen, ich bin da zum Glück nicht so häufig dran. Und Procreate sieht weiterhin gut aus. Deswegen habe ich das da noch nie so richtig für voll genommen. Aber ja, wenn die Notification hochkommt mit hey, ein neues Update, ist sofort der Moment von oh, schnell den Bildschirm aus.
Ja, nee, also ich hoffe, das geht wieder weg und die besinnen sich. Also eigentlich wäre ja so das Point One Release, das wollte ich ja eigentlich auf macOS auch abwarten, aber dann kam halt, also ich habe deswegen auch macOS schon früh abgegradet, weil ich diese Apple Container halt benutzen oder ausprobieren wollte. Ich habe jetzt auch sogar gleich den Artikel gefunden, dann kann man das hier mal gleich mit in die Shownotes hier mit reinlinken. Das ist, ich schon wieder mitten im Satz wegen dem Link jetzt gerade vergessen, wo ich hin wollte mit meinem Satz, aber es ist einfach fürchterlich.
Tragisch.
Es muss wieder weg. Okay, reduce transparency, contrast. Ich gucke gerade mal durch den Artikel durch, was man so alles, increase contrast, bold text. Ja, okay, man kann das auf jeden Fall weniger glassy machen, weniger motion. Also ja, das wirklich, es ist schockierend, wie schlecht es ist.
Ja, definitiv. Und ich habe, das hatten wir in der Freakshow, habe ich das nur kurz am Rande erwähnt, aber ich war ja auf einer Gaming-Konferenz vor kurzem bei Accident und habe da halt einen Talk gehört von einem Designer, der für Cyberpunk, der hat für Witcher und für Diablo die User-Interfaces gemacht. So. Und er hat darüber berichtet, so von einem Design-Standpunkt, wie du halt da eine UI baust, die zu dem Spiel und so passt und zu dem, was du transportieren willst mit dem Spiel und einfach auch so ein bisschen von der Funktionalität her, ne? Also dass du halt immer den User auch so ein bisschen im Hintergrund haben musst. Also so wirklich cooler Talk über UI Entwicklung generell, also nicht Entwicklung in dem Sinne, es war mehr das Design, aber ich finde es auch als Entwickler spannend, Designvorträge zu hören, weil ich finde, das hilft dir halt. Und dann siehst du dieses macOS. Also, weißt du, es ist dann so, wo du denkst so, oh nee. Es ist einfach wirklich krass schlecht und ich weiß nicht. Es
muss weg wieder.
Ja.
Also.
Definitiv.
Wie auch in der Freakshow schon erwähnt, der Typ, der das mit so hauptsächlich zu verantworten hatte, der wurde ja von Facebook gepoacht und weg abgeworben und witzigerweise ist man bei Apple gar nicht mal böse, dass das passiert ist. Also es gibt wohl Stimmen in der Belegschaft, viele, die sich eher gefreut haben, dass der nicht mehr bei Apple ist und der Nachfolger hat wohl ein deutlich besseres Ansehen da bei Apple und ist auch wohl ein bisschen berufener, wenn es ums Design geht. Also es besteht Hoffnung, dass das zumindest korrigiert, wenn nicht gar revidiert wird.
Ach bitte, das wäre wirklich toll.
Ja.
So lange müssen wir dann wahrscheinlich damit aushalten und uns ärgern täglich.
Ja, es ist wirklich, also es ist halt wirklich auch so ein Paradebeispiel für verschlimmbessert. Weil ich hatte jetzt nicht so große UI, UX-Klagen. Also ja, der Settings-Dialog bei macOS, kacke, ja. Aber es sind so alles so Kleinigkeiten, wo ich jetzt mit klarkomme. Ich muss sagen, mittlerweile, also der alte Settings-Dialog mit den ganzen kleinen Icons und so, ich fand den immer noch besser als das, was wir jetzt haben und übersichtlicher. Und ich hoffe auch da inständig, dass Apple vielleicht nochmal irgendwann wieder merkt, dass das jetzt nicht so der beste Weg ist. Und ja, naja, aber es sind halt Kleinigkeiten im Vergleich zu diesem jetzt
In your face.
Ja, also einfach so ein, wirklich so ein Klatschkacke irgendwie. Es hat also dieses, diese Schriften, diese runden Ecken, dieses wischiwaschi, kontrastlose, milchige, alles viel zu groß, alles irgendwie komisch platziert, alles komisch umbrechend auch. Also es ist irgendwie, als hätte sich das keiner angeguckt. Oder zumindest vielleicht nur auf so einem Apple Studio Display in wahnsinnig hoher Auflösung und nicht mal, weiß nicht, in Wald- und Wiesen-Displays oder auf dem MacBook Air oder was auch immer. Weil es gibt einfach so viele Stellen, wo es so ganz offensichtlich das schlechter ist als vorher. Und ja, aber ich nehme ja mal an, dass die Apple-Leute das auch alle jeden Tag benutzen. Also ja, keine Ahnung.
Ich frage mich, ob sie so einen versteckten Button haben. So, zeig mir das alte OS vom UI her wieder an.
Ich glaube, das hätte sie im Internet die Runden gemacht, wenn es da irgendwie so einen Weg gäbe, das umzuschalten.
Ja, wahrscheinlich.
Naja. Das sind zwar auch Luxusprobleme, aber Probleme nonetheless.
Ja, definitiv. Also es ist wirklich furchtbar. Man wird ausgelacht jetzt mit so einem Apple-Gerät, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Ja. Ja, also es ist, ich meine, all die Leute, die sagen, ja, mach doch Linux und Linux ist jetzt viel schöner und so. Und es ist schon so, dass mittlerweile die UIs oder Oberflächen hier, KDE und GNOME und so, und wie sie nicht alle sonst noch heißen, das sieht mittlerweile alles schon einigermaßen gut aus im Vergleich zu früher. Also jetzt würde ich auch sagen, man könnte jetzt normale User mal so einen Linux-Desktop setzen. Aber, das ist mit immer einem großen Aber. Es ist halt immer noch nicht für mich im Alltag zu benutzen, weil ich halt irgendwie ganz viel Audio, Multimedia, Video, was auch immer mache und da ist der Workflow bei mir einfach sehr Mac-orientiert und ich will es auch nicht auf Windows, das funktioniert auf Mac schon alles genau so, wie ich das gerne mag und da will ich jetzt nicht so ein komplett Umstieg plus, dass bestimmte Dinge einfach auf Linux nicht gehen und ich will mich nicht darum kümmern, irgendwelche Audiotreiber und dies und das zu compilen und zu installieren und hast du nicht gesehen. Plus, welche Distribution ist die richtige für einen dieser fragmentierte Distribution in Anführungsstrichen Markt, macht mich auch nach wie vor fertig und dass jeder seinen eigenen Package Manager und seine eigenen Repositories hat und dies und das und jenes. Und es ist halt immer noch Gefrickel. Also trotz der schönen UIs, ich sehe die Leute immer noch frickeln. Sei es so Basics wie, du bist mal an einem neuen Ort und willst mal eben was auf dem Drucker im WLAN drucken. Good luck. Oder du bist bei einer Konferenz und steckst das HDMI-Kabel in deinen Laptop und denkst dir, naja, das wird schon klappen. Ist ja 2025, aber nee, dann crasht dein X-Server oder was auch immer und dann sitzt, also dann steht da jemand und muss irgendwie, weiß nicht, also so Probleme lösen, die schon vor 10 Jahren oder 20 Jahren irgendwie gefühlt da waren, so mit der echten Welt-Interface, so mit der realen Appliance, die so in Büros und Konferenzzentren und Hotels und sonst so bei Tante Erna rumstehen. Und dann ist einfach immer, also in meiner Anwesenheit, vielleicht bin ich auch schuld, vielleicht bin ich so ein Linux-Bogon-Emitter, aber es passiert einfach immer noch regelmäßig, dass in solchen Situationen dann das Gefrickel losgeht und Schweißperlen auf der Stirn entstehen, wenn man dann sagt so, du, es muss doch möglich sein, eine Seite A4 Schwarz-Weiß-Text mal eben zu drucken in 2025, bitte. Bitte. Und dann, ja, du hast recht, es ging auch sonst immer. Aber ich weiß nicht, warum es jetzt geht. Warte mal, ich mache nochmal Cups an und ja. Anyway, da kann ich mich in Rage reden und ich wünschte, es wäre anders. Aber ja, Linux für mich ist leider nach wie vor keine Produktivitätsoption. Und ich beglückwünsche alle da draußen, für die das funktioniert. Ja.
Für den Huckel nicht.
Ende Rand. Ja. Ich meine, es ist insgesamt, bin ich mit der Gesamtsituation auch unzufrieden. Ne? Ich habe jetzt hier einen Gaming-PC stehen, weil nur der für Gaming irgendwie taugt. Und ja, Gaming auf Linux kommt jetzt ja so langsam auch in die Gänge, aber es ist einfach nicht dasselbe. Jetzt kann Microsoft weiter auch in rein scheißen, um mal einen Kraftausdruck zu benutzen und die Gamer weiter vergruseln und dann geht das vielleicht auch von alleine weg, dass Windows überhaupt noch eine Option ist. Dann habe ich vielleicht einen Linux-Gaming-PC, aber das ist halt auch mindestens noch 2 Jahre weg. Und Apple, klar, ist jetzt auch nicht alles Sonnenschein. Und der Tim Cook, der ist mir auch ein bisschen zu Trump-freundlich in seinen Gebaren. Also nicht, dass er den jetzt lobt oder so, aber der macht halt mit. Ist halt so ein Mitläufer irgendwie, um seine Geschäftsinteressen zu wahren. Das finde ich halt auch nicht geil.
Aber was ist denn zu erwarten im Kapitalismus?
Bitte wie?
Was willst du denn erwarten im Kapitalismus? Die meisten Leute wollen doch nur ihren Gewinn verbessern.
Ja, aber wenn es halt so Faschokapitalismus ist, finde ich, wäre schon mal ein Punkt zu sagen. Ja, also gerade wenn du einen Regenbogen in deinem Logo schon hattest und sonst immer total auf, ey, voll inclusive und wir sind jetzt alle hier peachy PC alle zusammen und dann machst du da so einen Despoten den Hof und keine Ahnung, das finde ich schon einfach nicht geil.
Natürlich ist das nicht geil.
Da, also,
natürlich.
Da stelle ich mir auch vor, also bei Steve Jobs, wenn der quasi jetzt da wäre, das wäre dann, glaube ich, auch nicht so eine Wischi-Waschi-Haltung. Der wäre entweder unsympathisch voll mit dabei. Ich möchte aber hoffen, dass er sympathisch hart dagegen ist. Wäre, wie auch immer. Aber kann man nicht sagen, Steve Jobs jetzt auch nicht die unproblematischste Person auf der Welt, aber zumindest würde ich von dem so ein bisschen mehr Haltung erwarten, in die eine oder in die andere Richtung. Aber dann wüsste man so klar, was ist jetzt dein Punkt bei dem Tim Cook, der ist halt so, der sagt gar nichts, der macht so mit und aber marketingmäßig sieht so aus und dann in der Realität sieht so aus und naja. Ja. Das ist jetzt auch eine Klammer auf, die wir wieder zumachen können. Sonst kriegen wir hier am frühen Morgen schlechte Laune. Lass uns doch lieber noch von schönen Dingen sprechen. Wie Sportsocken zum Beispiel.
Das ist ein Rand.
Bitte wie?
Das ist ein Rand.
Ja, aber schade. Ich dachte, du kommst jetzt mit den Sportsocken des Jahrzehnts um die Ecke, aber okay.
Nee, ich hatte das schon seit wirklich sehr langer Zeit auf meinem Zettel. Also ich wollte mir da einfach mal Luft machen.
Ja,
aber,
mach doch mal, du musst auch mal, mach dir doch auch mal Luft.
Ich finde, es ist eine Frechheit. Also man muss vielleicht vorweg sagen, also es geht um Sportsocken.
Mhm.
Für mich primär sind das Lauf- und Radsocken, die man als Sportler kauft, bei einer Sportfirma. Man würde meinen, Sportler oder Sportfirmen haben im Hintergrund, dass die User Base Sportler sind. Die werben ja auch mit Athleten auf ihrer Webseite. Trotz alledem, diese kleinen Arschkrampen nutzen immer noch die Standardgrößen von dem Standardmenschen. Und Standardmenschen machen nun mal keinen Sport. Also Konfektionsgrößen sind auch darauf ausgelegt, dass sie eben der breiten Masse passen.
Ja.
Was vielleicht nicht so toll ist, wenn man ein sehr spezifisches Produkt für eine sehr spezifische Gruppe von Menschen herstellt.
Ja.
Namentlich fucking Sportsocken, die, wenn du zu viel Kraftsport oder eigentlich nicht zu viel, aber wenn du halt insgesamt ja mehr als einmal die Woche laufen gehst, wahrscheinlich selbst nur einmal die Woche, wirst du irgendwann das Problem haben, dass deine Beine etwas voluminöser werden.
Mhm.
Nur ist das Problem, dass diese Sockenhersteller es einfach nicht geschissen bekommen, das zu berücksichtigen. Und du hast quasi als sporttreibender Mensch das Problem, dass du keine Storchenbeine hast, deine Socken aber für Storchenbeine gemacht sind und du sie einfach nur so übers Knöchel bekommst und vielleicht noch so einen Ticken hochziehen kannst und dann war's das aber. Und du in jeder Wetterlage deine Socken nicht über deine, was ist der Calf in Deutsch? Über deine
Waden.
Danke bekommst. Ja. Und ich bin dann halt irgendwann mal so echt verzweifelt und dachte mir so, okay, ist irgendwas komisch mit deinen Füßen? Oder nicht mit deinen Füßen, sondern mit deinen Beinen. Stellt sich raus, nein, mein Sportpartner, dem habe ich dann irgendwann mal mein Leid geklagt, weil ich meinte so, ey, ich glaube, ich habe komische Beine. Und der so, nein, 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 das geht uns allen so. Und das ist halt einfach verrückt, weil du, also ich mag halt Socken, die jetzt nicht so diese Sneaker-Socken sind, weil wenn ich laufe, ich glaube, ich laufe komisch oder ich laufe auf Untergrund, wo, ich sag mal, so ein bisschen Staub hochwirbelt. Und wenn du läufst und deine Socken zu kurz sind, oder bei mir jedenfalls, kommt immer irgendwas in die Socke rein. Weißt du, so immer diese kleinen Fitzelchen.
Aha.
Von, weiß ich nicht, so Blätter, also Blätter oder Zweige, so ganz kleine, so kleine Partikel, und das scheuert und reibt halt, gerade wenn du irgendwie so ein, ja, mehr als eine Stunde unterwegs bist, wird das halt schnell unangenehm.
Aha,
deswegen mag ich eigentlich Socken, die so auf der halben Wade sind, weißt du, so diese Standard-Sockenlänge.
Ja, echt, jetzt will ich dich gerne nochmal laufen sehen, weil irgendwie das also ich muss dazu sagen, ich laufe nicht so sportlich gerne laufen, also so as in Sport ist nicht mein Favorite, aber irgendwie kann, also dieses Problem, dass mir in die Socke was reinkommt.
Es ist halt, ja, habe ich total häufig. Ich bin halt eine Zeit lang mit den Sneakersocken im Sommer gelaufen, weil ich mir dachte, oh geil, ist ja eine total coole Idee, kürzere Socken, weil warm. Und das hatte ich irgendwie ein paar Mal ausprobiert und dann aber relativ schnell gemerkt, da wo ich laufe, wenn ich im Park laufe, habe ich so ein Stückchen leichter Kies. Und im Sommer, du merkst halt immer, wenn es zu wenig regnet, wird der Kies immer tiefer.
Mhm.
Also du merkst halt einfach, dass da der Halt im Boden fehlt. Und du wirbelst halt echt viel Staub auf. Und du hast immer wieder so kleine Partikel, kleine, auch noch so, ja, weißt du, so abgestorbene Blätter, die, was du üblicherweise eher so im Herbst hast. Und ich habe das immer wieder, dass so diese kleinen Partikel wahrscheinlich an deine Wade rangeklatschen, da so, weil du ja auch schwitzt,
okay, verstehe,
erstmal so ein bisschen kleben bleiben und sich dann ihren Weg finden in die Socke rein.
Verstehe.
Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Das ist sehr unangenehm, aber ich habe das Problem immer wieder. Aber halt auch bei allen anderen Socken einfach so dieses, wenn es halt vielleicht ein bisschen frischer ist und du sie ein bisschen höher ziehen willst, kann ich halt nicht. Ich habe jetzt blaue Flecke mittlerweile von Socken, wenn ich sie zu hoch ziehe, weil es einfach, ja, und es regt mich halt einfach tierisch auf, vor allem wenn du dann siehst, so, also ich habe dann extra andere Sportsocken ausprobiert, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es halt diese Firma, die zwar auch Socken für Sport herstellt, aber vielleicht deren, ja, normaler Markt, der, ja, ich sag mal, Standard-Sockenmarkt ist. Hab dann extra mal so aus dem, ich glaube, es waren laufspezifische Socken mir gekauft. Da ist aber genau dasselbe Problem gewesen. Also falls irgendjemand irgendeine Sockenfirma kennt, die nicht die Storchenbeine als Standardmaße haben, her damit. Also ich bin wirklich schockiert, aber ich glaube, das habe ich mit Sicherheit hier auch schon mal erwähnt, dass das halt generell ein Problem ist, dass alles, was so Sportklamotten sind, oder ich würde schon fast sagen, die meisten auf jeden Fall, gehen halt oder nutzen halt die Standardkonfektionsgrößen, die ja sozusagen der Durchschnitt von Personen sozusagen ja sind. Das ist ja, ja schon so ein Standardmensch, den du ja dann mit deiner Konfektionsgröße vorgesetzt bekommst.
Mhm.
Aber das funktioniert ja überhaupt nicht für den Sportsektor, weil egal, ob du irgendwie Läufer bist und deine Beine etwas dicker werden, wo du dann nicht mehr in die Leggings sozusagen so schnell und einfach reinpasst. Oder gerade im Radsport, wo deine Oberschenkel halt wirklich, wirklich etwas größer werden.
Ja, gerade halt da hätte ich ja jetzt erwartet, dass da schon irgendwie drauf eingegangen wird.
Also ich habe nicht das Gefühl, ich habe das auch bei dem, ich habe mir vor Jahren ja mal etwas teurere Bips gekauft, also Hosen zum Radfahren, und da habe ich haargenau dasselbe Problem. Meine Oberschenkel passen nicht in die Größe, in die meine Hüfte reinpasst.
Hm.
Ich müsste halt eine größere Größe kaufen, die mir aber obenrum wieder nicht passt.
Hm.
Das ist halt echt verrückt. Und gerade in so einem Nischenbereich hätte ich eigentlich gehofft, dass, ja, ich weiß nicht, dass man da ein bisschen mehr.
Der Radsport ist jetzt nicht unbedingt eine Nische und Laufen auch nicht.
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber
also das sind ja die beiden, würde ich sagen, Paradedisziplinen.
Ja.
Wo die breite Masse eigentlich dabei ist.
Genau, auch gerade Triathlon, hast ja dann auch breitere Schultern durch das ganze Krafttraining, was du halt machst. Das findet halt überhaupt nicht, also spiegelt sich nicht wieder in den Konfektionsgrößen für Sportklamotten.
Ja.
Und das regt mich einfach auf. Also bei Klamotten interessiert es mich nicht, da nähe ich ja glücklicherweise jetzt alles selber.
Mhm.
Aber bei den Socken, da bin ich jedes Mal frustriert und arg genervt darüber.
Ja,
und habe blaue Flecken.
Das glaube ich. Ja, nee, so, ich hatte, Moment, wie sage ich denn das jetzt am besten? Es gibt ja noch andere, es gibt noch andere Produktkategorien, die von Standardgrößen ausgehen und wenn man den Standardgrößen nicht entspricht, irgendwie allein auf weiter Flur steht. In dem Fall geht es um Kondome. Aber ja, da musste ich irgendwann auch mal feststellen, dass da der Markt irgendwie doch erstaunlich beschränkt ist, was so verschiedene Größen und Formate anbetrifft. Und das kann jetzt, wir lassen das mal offen, das kann ja kleiner, größer, breiter, höher, weiter, wie auch immer sein, ne, als Standard. Und habe dann ja irgendwann eine Firma, welche fing an? Ich glaube, My Size hieß das am Anfang. Und dann gibt es jetzt aber auch Mr. Size, aber das sind von denselben Leuten, die My Size gegründet haben und sich dann verkracht haben und ihre eigenen Wege gegangen sind und jetzt beide Kondome in unterschiedlichen Größen Varianten herstellen. Aber auch da gibt es immer noch, finde ich, Verbesserungsbedarf, das Angebot an Vielfalt anbetrifft, aber es ist schon mal besser als gar nichts. Aber da, weiß ich nicht, da denke ich mir auch, da dachte ich mir auch schon oft, Alter, es gibt bestimmt so eine krasse Varianz insgesamt, so in der Weltbevölkerung und dann alle nicht über einen Kamm scheren, sondern in eine Tüte stecken, ist auch irgendwie komisch so als...
Ist es.
Ja.
Weil wenn du dir dann anschaust, nehmen wir mal Jeans als Beispiel, da ist es ja komplett anders, weil Jeans hast du ja häufig, dass du, also wenn ich mich richtig erinnere, ist ja halt schon lange her, dass ich Hosen getragen habe und Basic gekauft habe, aber da hast du ja eine Hose, die eine Weite hat und eine Länge hat. Wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und dann kaufst du halt genau die Parameter, wo du mehr oder weniger gut reinpasst. Und so kleine Sachen kann man ja auch mit einer Schneiderin noch abändern lassen. Also gerade wenn man so zwischen zwei Längen ist zum Beispiel, das kann man ja dann, da kann man irgendwie dann rangehen an das Problem. Aber das ist das.
Da kann man nichts machen, ja.
Da kann man nichts machen, nee.
Da ist man der Welt ausgeliefert.
Das ist halt echt verrückt. Also ich weiß nicht. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie werden eigentlich diese Standardgrößen, Konfektionsgrößen ermittelt? Also weißt du, verändert sich das? Hast du eine Peer Group? Kannst du, oder nicht eine Peer Group, aber hast du, wenn du gerade ein Hersteller bist, für egal ob das Kondom oder Sportsocken ist, fast dieselbe Form. aber dass du halt sagen kannst, hey, ich will abseits des regulären Marktes mein Produkt betreiben, gibt es dazu überhaupt Daten? Also wie geht man bei der Datenakquise dann vor?
Ja.
Sagt man halt, ey Leute, ich will hier so ein Produkt XYZ auf den Markt bringen, schickt mir mal eure Breiten und Längen für welches Körperteil auch immer man produzieren will.
Ja, also ich kann dir sagen, das ist das Erste, man darf die, ich glaube, Winico ist die Webseite, wo es sowohl My Size und Mr. Size gibt, aber die messen nur den Umfang. Also das ist die Größe, mit der du dann deine Kondomgröße da ermitteln kannst, ne? wo ich denke, das ist ja nur eine der möglichen Dimensionen.
Eben.
Und habe da das Gefühl, dass da andere Maße schon auch noch einfließen sollten. Aber klar, ich verstehe natürlich auch, dass man es jetzt nicht beliebig aufspreizen will, das Thema oder die Produktmatrix. Aber ja, bei Jeans, wie du richtig sagst, also da war ich ja lange eher dünne Beine habe, sagen wir mal.
Ja.
Immer am Straucheln war eigentlich passende Hosen zu finden. Und auch wenn dann das mit dem, ja, was ist die Hüfte und Beinlänge oder sowas, oder keine Ahnung, was
genau,
die Maße
ja,
sind.
Genau.
Auf jeden Fall, selbst damit und obwohl es da eigentlich fast alle Kombinationen, die so einigermaßen plausibel sind, gibt, war es für mich trotzdem immer ein Problem, weil nämlich abseits von diesen generischen Dimensionen ist halt der Schnitt und wie es dann wirklich auf deine, ne, also das Knie, wo, also keine Ahnung, was da genau die Komponenten sind, dein Hintern irgendwie, dein, also ne, das sind ja alles so noch Geometriefaktoren, ja, die so dein Laufen, Sitzen, Stehen, wie auch immer beeinflussen. Und auch da finde ich diese zwei Dimensionen nicht ausreichend, weil ich habe irgendwann durch Glück ja mal diese deutsche Jeans- und Hosenfirma Joker entdeckt, Joker Jeans, ich weiß nicht, ich glaube die Seite heißt nur joker.de oder so, die machen eine, also Stoffhosen, nicht nur Jeans, ich habe auch von denen eigentlich keine Jeans, sondern nur die Stoffhosen. Ich glaube mein Modell, was einfach wie für mich gemacht ist, heißt glaube ich Freddy. Ja, die haben da noch so andere Namen für ihre Modelle. Und das ist 34-34. Ich weiß noch, dass ich früher irgendwie auch sowas wie 32-34 oder sonst irgendwas hatte. Und ne, nicht nur, dass die Maße dann unterschiedlich scheinbar ausfallen bei den unterschiedlichen Herstellern, sondern halt der Schnitt, also die sitzt wirklich, die ist so, das Sitzen, Stehen, Laufen, Rennen, alles wunderbar, super bequem, es sperrt nichts, es rutscht mir nicht das Maurer-Dekolleté raus beim Radfahren und so weiter. Ne, also es ist einfach perfekt, aber das ist halt auch nicht in diesen zwei Zahlen ausgedrückt. Genauso wenig ist beim Kondom nur der Umfang das Maß aller Dinge. Maß aller Dinger.
Es ist halt eine multidimensionale Matrix an Eigenschaften und Proportionen, die der Körper so zu bieten hat. Und es regt mich wirklich maßlos auf, dass da halt einfach immer nur so ein Standard genutzt wird.
Ja.
Und du dann so eingeschränkt bist am Ende.
Ja, das, ne, also von den Zukunftstechnologien aus Star Trek ist und bleibt ja der Replikator immer noch mein Favorit, weil da könnte man das ja sozusagen so machen, ne, dass du dann sagst, ja, ich brauche jetzt mal hier ein Kleidungsstück oder Item zum Tragen genau auf jetzt hier diese Maße. Da könntest du wahrscheinlich auch den perfekten 3D-Scanner einfach nehmen. Stellt sich da ein Holodeck dazu, wäre natürlich auch noch super. Dann kannst du ja im Prinzip schon vorher anprobieren, ohne es überhaupt hergestellt zu haben. Das wäre ja noch besser. Und wahrscheinlich kann das Holodeck dich auch komplett ringsum vermessen. Ja, so ein 3D-Scanner übrigens fände ich auch nochmal geil für genauso perfektes Vermessen, wo du dann am besten kriegst du so einen Wizard irgendwie auf dem Screen. Jetzt stell dich mal so hin, jetzt stell dich mal so hin, jetzt mach mal hier die
Clippy,
Beine.
Clippy.
Clippy? Der Microsoft-Assistent Clippy?
Ja.
Der soll dir sagen, wie du dich jetzt mal kurz positionieren sollst, um korrektes Maß zu nehmen. Okay.
Schön nochmal mit diesem Klonk, Klonk.
Mhm.
Ja, den stelle ich mir
jetzt
vor.
Jetzt mal den Oberschenkel anspannen.
Richtig, richtig.
Ja, genau so. Okay. Mhm. Na gut.
Dann aber ja, so ein 3D-Scan habe ich mir auch schon häufiger irgendwie, gerade beim Nähen willst du ja auch sehr akkurate Daten haben. Und selbst wenn du deine Daten hast, deine Dimension, egal ob das jetzt ein Hosenschnitt ist oder schlimmer finde ich ehrlich gesagt das mit den Schultern. Aber das ist halt echt, selbst wenn du die Maße hast, da dann hinzukommen zu einem Kleidungsstück, was dir wirklich gut passt. Also ich
Ja.
Ja, es ist immer ein Glücksspiel. Ich bin echt ganz froh. Ich habe jetzt gerade einen Jackenschnitt mehr oder weniger, also ich will nicht sagen perfektioniert, aber schon relativ gut hinbekommen. Ich nähe nämlich gerade auch meinen Windbreaker zu Ende. Einen ultraleichten Windbreaker.
Mhm.
Aber es ist echt so ein bisschen ein Gefrickel an einigen Stellen, wo du dir halt denkst, ja, okay, aber warum sitzt das jetzt gerade so? Und ja.
Also ich habe es ja zum Beispiel, ich trage ja gerne Hemden, ich bin ja nicht so ein T-Shirt-Träger.
Ja.
Und ich hatte mal eine Phase, da habe ich mir die quasi, schon am Ende maßschneidern lassen, weil ich immer unzufrieden war, genauso mit diesem Schultern oder dass die Ärmel dann, wenn du den Arm ausstreckst, zum Fahrradfahren oder was auch immer, dass er dann gefühlt das zum Ellbogen hochrutscht. Und dann jetzt so in Zalando-Zeiten habe ich es dann manchmal so gemacht, dass ich mir einfach 3 bis 5 Hemden erstmal so von unterschiedlichen Marken und Fabrikaten, wie auch immer, kommen lasse. Gucke, ist eins dabei, was für meinen Korpus passt? Und wenn ja, dann dann schicke ich die anderen 4 oder was auch immer zurück, die nicht so gut gepasst haben, und bestelle mir von dem einen dann, wenn es das noch in unterschiedlichen Farben gibt, erstmal gleich 5 oder 10 oder was auch immer, damit ich dann die nächsten Monate und Jahre erstmal wieder Ruhe habe.
Ja, kann ich voll und ganz verstehen.
Ja. Naja.
Das ist halt, it's a tricky business.
Ja, von Sportsocken angefangen. Ja.
Von Sportsocken über Kondome zu Hemden.
Hosen waren auch noch dabei.
Ja, stimmt, die Hosen.
Ja, es ist auch und es ist wirklich auch am Ende des Tages sind es wirklich alle Dinge, die man irgendwie an den Körper packt. Es können Hüte, Mützen sein, Handschuhe, alles Mögliche, ne? Weil ja, everybody is a little bit different.
Ja, ja, genau.
Aber das die Leute, halt, die sozusagen in der Norm liegen, ne, die so Normkörper haben, das muss natürlich das Paradies sein am Ende.
Ich wollte gerade sagen, das beneide ich auch wirklich so, wenn man Klamotten kaufen gehen kann. Also das hatte ich halt schon immer das Problem, aber so einfach Sachen kaufen gehen und es passen.
Ja.
Ich denke so, krass, das kenne ich halt nicht. So. Irgendwas hat immer irgendwo nicht gepasst.
Ja, beziehungsweise ich hatte das schon ab und zu mal, dass es so, ne, weil, also bevor das mit diesem Internet und alles Bestellen irgendwie so richtig die breite Masse durchdrungen hatte, musste ich schon ab und zu mal rausgehen, zum Beispiel einfach um es anzuprobieren, weil es dann vielleicht nicht so einen Versand mit geilen Rücksende-Policies und so weiter gab. Und dann ist es halt oft in Frustration geendet oder so mit Kompromissen, aber ab und zu, ganz selten, gab es dann halt mal so, hast du einmal so ins Regal gegriffen, dir was von der Stange da genommen, anprobiert und es hat so like a glove irgendwie so sofort irgendwie ja gesagt zu dir. Ne? Das gab es schon auch ab und zu, aber könnte ich wahrscheinlich über die Jahre und so an 1 bis 2 Händen abzählen, also eher eine als
definitiv.
2.
Ja, definitiv.
No.
Schwieriges Thema, dieses Körpermaße, Klamotten.
Ja, an dieser Stelle aber auch nochmal ein Shoutout für deinen YouTube-Kanal. Ich schaue ja, ich schaue jetzt nicht immer die ganzen Videos, weil tatsächlich mich das Schneidern als solches jetzt gar nicht so interessiert, wobei, also natürlich schon cool, the craft sozusagen und dass man das machen kann. Aber ich gucke meistens immer so rein, so dass den Start, so worum geht's, und dann am Ende nochmal, wie sieht's dann tatsächlich aus. Und da lasse ich auf jeden Fall immer ein Like da, aber für Leute, die das vielleicht mehr interessiert, falls ihr das noch nicht gecheckt habt, checkt das mal.
Ja, kann ich dann Link reinpacken mal. Ja, ich bin auch, wie gesagt, halt gerade dabei, noch meine letzten Sachen für dieses Jahr fertig zu nähen, bevor ich dann in 2 Wochen adieu sage.
Ja, willst du verraten, wohin? Hast du schon verraten, wohin letztes Mal?
Ich glaube, das habe ich schon verraten, ja. Also es wird in der Tat, also ich weiß, ich bin sehr privilegiert, dass ich die Chance habe, das zu machen. Also ich will da jetzt auch niemanden irgendwie in so einen, weiß nicht, es ist ja so ein bisschen Bragging am Ende, wenn man das so sagt, finde ich manchmal. Aber genau, also ich fliege nach Australien, nach Neuseeland und als letztes noch nach Kanada.
Mhm.
Bin insgesamt fast 2 Monate, über 2 Monate fast unterwegs. Genau.
Hast du denn mobiles Aufnahmeequipment dabei?
Nee, also das glaube ich nicht, dass ich das auch noch mitbekommen kann, weil also ich mag ja eigentlich überhaupt nicht mit viel Klamotten unterwegs zu sein.
Ja.
Aber das Problem ist natürlich, ich habe alle Jahreszeiten nehme ich mit. Das ist mein Hauptproblem. Also ich gerade mit Kanada, wo einfach jetzt unklar ist, ob ich da wirklich volle Kanne Winter haben werde. Ich überlege nämlich auch, ob ich Skifahren gehe in Kanada. Deswegen mal sehen. Also ich habe jetzt schon Platzprobleme mit meinem Koffer, weil ich muss halt trainieren in der Zeit, weil ich im April ja nicht ein Rennen in dem Sinne habe, aber schon eine Laufveranstaltung über 2 Tage, die einiges an Kilometer an mir abverlangt. Das heißt, ich habe da halt auch ein etwas strafferes Trainingsprogramm, wenn ich unterwegs bin.
Mhm.
Das heißt, ich habe irgendwie, ich reise mit 4 Paar Schuhen. Das ist wirklich enorm. Und meine Yogamatte muss halt mit. Deswegen ist halt so, ich habe sehr wenig Platz in meinem Rucksack.
Verstehe.
Unklar, wie das, also ich bin ja auch wirklich 12 Stunden, ist ja da in Neuseeland der Zeitunterschied.
Ja, naja, da würde sich ja, da müsste ich entweder abends oder du morgens podcasten, ja.
Genau, aber wie gesagt, kann ich halt überhaupt nicht abschätzen, weil wir auch einiges unterwegs sein werden, deswegen, ich glaube okay, nicht, dass ich da was mitnehme.
Ja gut, dann müssen wir für die Zeit, muss ich dann wohl nochmal nach Gästen fischen.
Also ich kann dir das relativ kurzfristig sagen, wenn dann der Koffer, für der Rucksack wirklich gepackt ist, aber ja. Aktuell ist wirklich so ein Struggle zwischen so, okay, eigentlich müsste ich mein Proteinpulver mitnehmen, was aber auch relativ viel Platz wegnimmt und dann hat man ja noch das Problem, man reist mit diesem scheiß Flieger, will man dann ein halbes Kilo Pulver, weißes Pulver mitnehmen? Also es sind halt so mehrere Sachen, die jetzt gerade irgendwie in diesen Koffer eigentlich wandern müssten noch. Und das macht mir direkt so ein bisschen Panik, wenn ich darüber nachdenke.
Okay.
Aber also geplant ist es nicht, weil ich glaube nicht, dass ich dafür Platz haben werde.
Mhm. Na gut, ja, dann weiß ich Bescheid und versuche mal die Hörerschaft nicht 2 Monate ohne Glitterbrains da sitzen zu lassen. War jetzt ja zuletzt eigentlich auch schon für meinen Geschmack etwas zu unregelmäßig, aber wie es immer so ist, ne? Wir haben alle auch immer viel zu tun. Es ist einfach oft, zum Beispiel letzten Mittwoch wollten wir auch schon aufnehmen, da war ich aber irgendwie, bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden und dann war auch die Rest der Woche einfach nicht möglich und deswegen seht es bitte uns nach, wenn es nicht in aller Regelmäßigkeit erscheint. Es ist oft der frühestmögliche Zeitpunkt, wo wir genug auch zu erzählen haben, weil wir jetzt auch nicht einfach nur aufnehmen wollen ohne jegliche Gesprächsthemen. Das wäre vielleicht auch langweilig. Auch wenn im Gespräch spontane Themen klammern, auf jeden Fall ja auch immer aufgehen, was sehr unterhaltsam ist. Zumindest für mich.
Definitiv.
Gut. Dann ist das jetzt quasi auch das letzte Glitterbrains 2025. Es geht ja hier auch schon auf, mein nächster Termin beginnt auch in 20 Minuten, deswegen machen wir jetzt einfach mal die Abmoderation, würde ich sagen, in der ich und Letty bestimmt auch sich auf jeden Fall für die Leute, für die Spenden, die auch immer noch eintrudeln, bedanken.
Mhm. Für die vielen Kommentare und auch das ganze Feedback, was wir von euch bekommen, wir lesen alles.
Wir lesen alles, genau. Glücklicherweise ist es aber auch nicht so unglaubliche, sind es nicht so Unmengen von Kommentaren, dass man da groß arbeiten müsste, aber so die, immer mal so die Handvoll oder ein bisschen oder zwei Hände voll Kommentare und Mastodon-Reaktionen und so weiter, die sind immer sehr gern genommen und fehlt noch irgendwas? An Danksagung? Ich glaube nicht.
Nee. Einfach danke, dass ihr uns hier in unseren wilden Themensprüngen begleitet.
Mitglitzert und
mitglitzert,
supportet.
Und supportet, genau. Vielen Dank dafür.
Und wenn ihr, wie immer, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder, ask us anything in the comments, solange es sie noch gibt, nutzt sie. Lasst gerne auch wirklich, wenn ihr hört und eigentlich nicht kommentieren wollt oder das Bedürfnis habt, macht's diesmal schon und sagt uns das, damit jetzt nicht, damit wir so ein bisschen mehr Balance da in dem Meinungsbild haben. Und frohe Weihnachten, frohes neues Jahr und so weiter und so fort. Wir hören uns wahrscheinlich erst nach dem Kongress dann wieder und wahrscheinlich
wo man dich aber dann wahrscheinlich auch sehen kann auf dem Kongress.
Mich kann man auf dem Kongress aller Voraussicht nach sehen. Also Ticket ist gebucht, Hotel ist gebucht, Grippe- und Covid-Impfung ist gebucht, ist schon installiert. Insofern
gehst du mit Sicherheit jetzt auch schon im Arm.
Ja, da kann man auch Hallo sagen. Wahrscheinlich öfters am Punk-Späti.
Ist ja auch der einzig wahre Ort, an dem man sein möchte.
Ja, ist auf jeden Fall eine stetige Anlaufstation, das kann man definitiv sagen. Wobei der feine Herr Huckel hat sich auch letztes Jahr, da gibt es ja auch so eine Weinbar. Das klingt jetzt alles ein bisschen schicker, als es ist. Es ist am Ende halt einfach so ein Tresen, wo Weißwein, Rotwein und Blubberwasser verkauft wird für entspannte Preise. Und da hatten wir ein, zwei sehr lustige Abende, auch letztes Jahr. Da kann man auf jeden Fall mal Hallo sagen. Wenn man möchte, wenn nicht, auch okay.
Wenn man möchte.
Gut, jetzt. Nochmal das awkward Intro, das Out of Space Outro. Outer Space Outro.
Es wird sich jetzt ins Weltall geglitzert.
Genau. Wir sagen tschüss, danke und bis bald.
Bis bald. Tschüss.